Gibt es einen guten und einen schlechten Nationalismus? Wenn es nach den Schweizer Jungsozialisten, den Juso, geht, dann offenbar schon. An ihrer Delegiertenversammlung Ende Mai hat die Jungpartei eine Resolution verabschiedet, die weite Kreise schlägt. Sie fordert offiziell eine sogenannte Einstaatenlösung für Palästina und spricht Israel die Existenzberechtigung damit ab. In den Reden dazu fielen Begriffe wie Genozid, Apartheid und Siedlerkolonialismus, während gleichzeitig der palästinensische Nationalismus glorifiziert wurde. Mein heutiger Gast hat diese Rhetorik und die historischen Wissenslücken dahinter auf der Plattform X scharf kritisiert. Er erinnert an die tiefen historischen Verstrickungen des frühen palästinensischen Nationalismus mit dem Nationalsozialismus und ortet einen massiven blinden Fleck bei der Schweizer Linken. Ich begrüße den Rechtsanwalt Emra Erken. Guten Tag, Herr Erken.
Schönen guten Tag, Herr Milius.
Herr Erken, die Juso-Schweiz hat die Zwei-Staaten-Lösung offiziell für tot erklärt und fordert stattdessen eine Ein-Staaten-Lösung. In dem Video der Delegiertenversammlung hört man Phrasen wie Zionismus als koloniales Projekt bekämpfen oder den Vorwurf eines zweieinhalbjährigen Genozids. Zunächst, was ging Ihnen denn initial durch den Kopf, als Sie diese Aufnahmen sahen?
Ja, also das, was ich da gesehen habe, ist eigentlich die logische Entwicklung eines bedenklichen Zustands bei der Juso, aber auch bei der SP. Diese Forderungen reihen sich eigentlich auch an die BDS-Mitgliedschaft der Juso. Also die Juso ist seit letztes Jahr oder sogar vorletztes Jahr Mitglied bei der antisemitischen BDS-Organisation. Und auch dort ist die Forderung nach einer Ein-Staaten-Lösung weit verbreitet. Das ist auch die Forderung der BDS-Organisation. Das ist so eine Organisation, welche zu Boykott und Desinvestition aus Israel und Zerstörung des Staates Israel eigentlich aufruft. Und die Juso hat diese Forderungen übernommen. Und die Ein-Staaten-Lösung bedeutet eigentlich, dass Israel von der Landkarte verschwinden soll. Es wird da nicht gesagt, was mit den jüdischen Menschen dann passiert, wenn Israel nicht mehr existiert. Das, was eigentlich geschehen wird, und das kann man eigentlich auch so voraussagen, falls das wirklich geschehen sollte, falls Israel nicht mehr existiert, das ist ein zweiter Holocaust. Und das wird natürlich verschwiegen. Also es ist natürlich nicht so, dass die Juden gleichberechtigt in diesem Staat existieren könnten. Das ist vollkommen illusorisch, weil die Juden haben auch in anderen arabischen Staaten solche Rechte nicht bekommen. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass sie ein solches Recht von einem Staat Palästina bekämen. Und das ist auch nicht die Absicht des palästinensischen sogenannten Widerstandes. Also man will die Juden ermorden, vertreiben, wohin auch immer. Und das ist eigentlich das, was die Juso damit möchte oder zumindest in Kauf nimmt. Und das ist auch die Rhetorik, die hier verwendet wird, die folgt der Rhetorik der postkolonialen Ideologie. Also dieses Vokabular mit Siedlerkolonialismus, das ist so ein Narrativ, welches von der postkolonialen Szene stammt. Damit wird suggeriert, dass insbesondere jüdische Menschen aus dem Westen dieses ursprünglich angeblich palästinensische Land okkupiert hätten und die angeblich ursprüngliche arabische Bevölkerung vertrieben hätten, was mit den historischen Fakten überhaupt nichts zu tun hat. Das ist dieses Vokabular. Und was man eben auch feststellen kann, ist, dass die Juso aufgrund solcher Äußerungen von der Mutterpartei nicht zurechtgewiesen wird. Es gibt keine negative Reaktion seitens der Mutterpartei. Das hat damit zu tun, dass insbesondere die Parteispitze der Jungsozialisten, das sind ehemalige Jungsozialisten, die exakt genauso ticken wie die aktuelle Juso-Führung. Das ist so die gegenwärtige Situation.
das Aufgeben der Zwei-Staaten-Lösung, die ja eigentlich der offizielle Schweizer Diplomatiefahrplan ist, das ist natürlich eine sehr radikale Forderung, die bedeutet, man müsste den Staat Israel im Grunde abwickeln. Das ist aber der Positionsbezug eben einer Schweizer Jungpartei. Sie haben es aber bereits angesprochen, die hängt natürlich irgendwo zusammen mit der Mutterpartei, mit der SP. Gehen Sie davon aus, dass eine solche Forderung auch innerhalb der SP jetzt über die Führung hinaus, die vor allem von ehemaligen Jungsozialisten geprägt ist, dass die in der SP auch irgendwo Bestand hat?
Ich denke das schon. Also die SP, vielleicht sprechen sie das nicht ausdrücklich aus, weil das wirklich eine sehr radikale Forderung ist. Aber Tatsache ist, dass viele Schweizer Juden die SP verlassen haben seit dem 7. Oktober 2023, weil sie spüren natürlich diese ganze Stimmung, die in der Partei vorhanden ist, die von linker Identitätspolitik geprägt ist. Also linke Identitätspolitik, ein anderes Wort dafür ist Wokeness. Und die entsprechenden Ideologien haben allesamt einen antisemitischen Kern. Und das ist nicht nur gegen Israel gerichtet, sondern gegen die Juden. Also Juden ganz allgemein. Die Juden werden in diesem Weltbild als Unterdrücker dargestellt. Diese Politik ist tief in der SP verwurzelt. Man konnte auch bei diesem Rausmobben von Ständerat Daniel Josic konnte man das sehen. Die Schweizer Sozialdemokraten haben ein riesiges Antisemitismusproblem. Das nehmen sie selbst natürlich nicht so wahr, aber das kann man durchaus so feststellen, weil sämtliche Äußerungen, die da gemacht werden, sprechen dafür. Was aber auch diese Zwei-Staaten-Lösung anbelangt, da muss ich auch sagen, das ist nach dem 7. Oktober ist das eine Illusion. Das mag schon noch die Position der Schweiz und vielen westlichen Ländern sein, aber diese Zwei-Staaten-Lösung, ein Staat Palästina, wird es nach diesem 7. Oktober nicht mehr geben. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Und vor allem muss man da auch darauf hinweisen, dass die palästinensische Seite diese Zwei-Staaten-Lösung eigentlich schon immer abgelehnt hat. Also seit 1948 wurde ein solcher Staat abgelehnt. Ein umfangreiches Zugeständnis wäre im Jahr 2000 erfolgt gegenüber Yasser Arafat nach den Verhandlungen in Camp David, als noch ein linker Premierminister Ehud Barak an der Spitze von Israel stand. Und das wurde abgelehnt. Und Bill Clinton hat dann gemerkt, dass die Palästinenser eigentlich gar nicht einen eigenen Staat wollen, sondern dass das Ziel dieses Volkes, welches eigentlich auch seit sehr, sehr kurzem überhaupt existiert, das Ziel ist, dass die Juden keinen Staat haben sollen. Also diese Zwei-Staaten-Lösung war eigentlich schon immer ein Projekt des Westens mit der Annahme, die Palästinenser würden Ruhe geben, sobald sie auch einen zweiten Staat hätten. Aber das war nie der Wunsch der palästinensischen Führung. Das war eigentlich schon immer eine Illusion. Und gegenwärtig ist die Situation so, den Krieg haben die Palästinenser verloren. Und die Folge einer Kriegsniederlage ist nicht, dass man einfach einen Staat bekommt. Und einen Staat, der die Möglichkeit gibt, dass man das Land nochmals auf diese Art und Weise angreifen kann, wie das am 7. Oktober erfolgt ist. Weil zuvor hatte man ja eben diesen Palästinenser einen Staat gegeben, weitestgehend mit Gaza, und man hat ja gesehen, was dann daraus geworden ist. Also ich denke nicht, dass dieser Staat möglich sein wird, unter der gegebenen aktuellen israelischen Führung sowieso nicht, aber auch danach ist das sehr, sehr schwierig, weil die Forderung ja nicht ein Staat ist, der neben Israel existiert, sondern dass die Juden keinen Staat haben. Das ist eigentlich auch die Grundlage des palästinensischen Nationalismus.
Sie haben auf diese User-Äußerungen auf der Plattform X reagiert, haben dort auch einen sehr klaren, harten Satz formuliert. Der palästinensische Nationalismus ist die Fortsetzung des Nationalsozialismus. Können Sie uns ganz kurz diesen historischen Kontext erläutern, den die User offenbar geflissentlich ignoriert?
Ja, das kann man sehr, sehr gut zeigen. Also es hat mit dem Begründer des palästinensischen Nationalismus zu tun. Das ist der Großmufti von Jerusalem, der diesen Nationalismus eigentlich begründet hat. Das existierte in den 20er und den 30er Jahren. Und dieser Großmufti hat dann im Jahr 1941 Adolf Hitler getroffen. Also der Großmufti war ein Mitglied der Muslimbruderschaft. Nach seinem Treffen mit Adolf Hitler traf er sich auch mit Heinrich Himmler, dem Reichsführer SS, hat KZ besucht, hat eine Truppe in Bosnien gegründet, die Hanschar-SS-Truppe, und nahm eigentlich auch beim Holocaust teil. Er konnte unmittelbar nach dem Waffenstillstand in Europa, konnte er Europa verlassen. Er konnte flüchten nach Ägypten und dort traf er den jungen ägyptischen Studenten Yasser Arafat und hat ihn dazu ermutigt, den palästinensischen Widerstand zu organisieren. Und mit dabei hatte er einen Nazi, der ihn taktisch instruiert hat, wie man Krieg führt. In der Folge hat Yasser Arafat gemeinsam mit der ägyptischen Muslimbruderschaft gegen die Juden gekämpft, also dieser Unabhängigkeitskrieg Israels nach 1948. Da hat Yasser Arafat gemeinsam mit den Muslimbrüdern gekämpft und er war der Mann dieses Mufti. Und das hat Yasser Arafat auch lange, nachdem er mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, hat er auch gesagt, er sei ein Mann dieses Mufti gewesen und man habe ihm versucht, verschiedene Dinge anzuhängen, aber die haben sich als unwahr erwiesen. Das stimmt natürlich nicht. Also der Mufti, es gibt Fotos von ihm mit Hitler, mit Himmler, im KZ und so weiter. Also es hängt unmittelbar, diese Gründung des palästinensischen Nationalismus hängt mit dieser Person zusammen. Und diese Person, dieser Mufti, lebte bis Kriegsende in Berlin, hatte dort eine Villa und hat beim Holocaust mitgewirkt. Das ist der Urvater des palästinensischen Nationalismus, eigentlich der Doyen des späteren ägyptischen Terroristen Yasser Arafat.
Wie erklären Sie es sich jetzt ganz persönlich, dass eine politische Bewegung, die sich den Antifaschismus so groß auf die Fahnen schreibt, eben die Jungsozialisten, dass eine solche Bewegung ausgerechnet vor diesem geschichtlichen Hintergrund einen bestimmten Nationalismus als gut und unterstützenswert hochhält?
Das hat mit der Identitätspolitik zu tun. Diese Identitätspolitik hat eigentlich dazu geführt, dass die Sozialdemokraten auf der ganzen Welt einer wichtigen Charaktereigenschaft, die eigentlich zu ihnen gehört und was sie eigentlich auch zu einer ernstzunehmenden Bewegung gemacht hat, sich verabschiedet haben. Und das ist der Universalismus. Der Universalismus ist eigentlich eine Ideenwelt, in der es darum geht, dass Menschenrechte auf der ganzen Welt gelten und sie verpflichten jedermann. Und jeder kann das beanspruchen. Das ist eigentlich das, was der Universalismus besagt. Bei den Sozialdemokraten in der Schweiz, also nicht bei den klassischen, solche gibt es ja immer noch, wurde das ersetzt durch Identitätspolitik. Und in der Identitätspolitik ist Kulturrelativismus ein wesentlicher Bestandteil. Und das ist ja das pure Gegenteil von Universalismus. Und das ist auch diese Entfremdung, die auch hier stattfindet von vielen älteren Sozialdemokraten gegenüber den jüngeren Mitgliedern der Partei, weil dieser Universalismus ein zentraler Wert war der Partei. Und das ist auch diese Entfremdung, die da stattfindet. Und diese neuere SP, welche diese Identitätspolitik hochhält, welche sich Kopftücher wünscht an den Schulen, insbesondere auch bei Lehrerinnen, während sie das bis vor einigen Jahren eben nicht wollte, das hat mit einer Änderung zu tun, die bei allen politisch linken oder Mitte-Links-Bewegungen festzustellen ist. Das kann man auch bei der SPD beobachten, Aber im Besonderen findet das auch bei den amerikanischen Demokraten statt. Das war eine zentristische Partei und gegenwärtig ist es so, dass extreme Linke, sogenannte Democratic Socialists of America, diese Partei allmählich übernehmen von einer älteren Generation, die sich eben noch zu diesen älteren Werten verpflichtet fühlt. Und das passiert eben auch in der Schweiz. Wir haben vor einigen Monaten den Nationalrat Rudolf Strahm in der NZZ lesen können. Wir haben Leute wie eben Ständerat Josic, der nicht mehr bei der SP ist. Wir haben einen äußerst populären Regierungsrat des Kantons Zürich, den Mario Fehr, der nicht mehr bei der SP ist. Also diese ideologische Ausrichtung, das ist etwas sehr, sehr Charakteristisches, was überall auf der Welt stattfindet und vor allem ältere Sozialdemokraten auch entfremdet.
Allerdings schweigt da nicht nur die linke Seite. Diese Forderung der Juso ist auch bei allen anderen Parteien ziemlich verpufft. Da hat gar niemand wirklich reagiert. Liegt das daran, dass man die Juso nicht ernst nimmt? Oder haben wir es mit einer schleichenden Normalisierung von israelfeindlichen bis antisemitischen Positionen innerhalb des Schweizer Politmainstreams zu tun?
Ja, ich denke auch, dass da eine Normalisierung stattgefunden hat, weil mittlerweile, wenn die Juso sich derart radikal äußert, ist das eigentlich schon normal. Also man hat ja das schon gesehen mit dieser Erbschaftssteuerinitiative, da kommen so die radikalsten Forderungen und man nimmt die teilweise nicht ernst und vor allem will man die Lautstärke der User nicht noch vergrößern, indem man ihr Beachtung schenkt und auf solche Forderungen überhaupt eingeht. Ich halte das allerdings für gefährlich, weil die Juso doch eine erhebliche Zahl von jungen Menschen in der Schweiz anspricht. Und dieser neue Antisemitismus ist höchst besorgniserregend, weil die Wurzeln dieses Antisemitismus in den Bildungseinrichtungen vorzufinden sind und in den Fächern, die dort unterrichtet werden. Ich habe dieses Thema auch bei einer Popularbeschwerde gegen das Schweizer Fernsehen hervorgehoben und darauf aufmerksam gemacht, dass an unseren Schulen, Hochschulen, Universitäten eine Indoktrination der Jugend stattfindet, die sehr besorgniserregend ist, weil da politische Individuen geschaffen werden. Also es ist eine Hirnwäsche und die ist vor allem auch antisemitisch. Und das ist eine höchst bedenkliche Entwicklung, dass illustre Bildungseinrichtungen zu Indoktrinationskasernen der Woken-Bewegung geworden sind und dass das sehr, sehr viele Fakultäten umfasst, mittlerweile nicht nur geisteswissenschaftliche Fakultäten. Dieses Thema ist vielen Menschen fremd, weil sie die Universität längst verlassen haben, aber es hat Entwicklungen gegeben, die höchst besorgniserregend sind und man hat irgendwie den Draht nicht dazu, wenn man nicht mehr selbst an der Uni ist.
Wenn wir über die Politik hinausschauen, wie bewerten Sie die Rolle der Schweizer Medien in dieser Debatte? Da hat man oft den Eindruck, bei bürgerlichen Positionen wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Bei dieser linken Israelfeindlichkeit, da schaut man lieber weg. Wie beurteilen Sie das?
Ja, das kann ich so bejahen, insbesondere bei linken Medien, im Besonderen auch beim Schweizer Fernsehen. Also die Schlagseite ist eindeutig israelfeindlich. Und wenn überhaupt Juden dort zu Wort kommen, ist es meistens so, dass es israelkritische oder israelfeindliche Juden sind. Es ist beispielsweise auch die Haltung gegenüber der UNRWA, also gegenüber dieser Organisation, die sich angeblich um Flüchtlinge kümmert. Das ist keine Flüchtlingsorganisation, das ist eine Organisation, die ein politisches Ziel verfolgt. Und die Haltung gegenüber der UNRWA ist ganz klar jene, die auch von der SP und von den Grünen vertreten wird. Also es ist keine ausgeglichene Berichterstattung und vor allem findet auch ein Framing statt, welches dazu führt, dass Israel ständig als Täter dargestellt wird. Also man verschweigt beispielsweise eine vorangegangene Aggression durch Hisbollah-Terroristen und die Hamas Und man schreibt dann als Schlagzeile beispielsweise, Israel greift den Libanon an. Als ob das Land einfach so den Libanon angreifen würde und nicht beispielsweise einen Hisbollah-Stützpunkt. Also man arbeitet mit der Sprache, und was man auch tut, ist eben bewusste Nichtberichterstattung, dass man gewisse Dinge, die zum Nachteil der eigenen Seite wären, einfach verschweigt. Also das kennen Sie ja auch sehr, sehr gut im Zusammenhang mit den RKI-Protokollen, die ja verschwiegen wurden von der SRG. Und die haben das ganz, ganz bewusst gemacht, weil wenn man über diese Robert-Koch-Institute und über diesen Skandal berichtet, das könnte der falschen Seite nutzen und der richtigen Seite schaden. Und deshalb berichtet man lieber nicht darüber. Also diese Nichtberichterstattung, Überberichterstattung und Unterberichterstattung, das sind Instrumente im heutigen journalistischen Aktivismus, kann man sagen, dass man einfach bestimmte Sachen verschweigt, nicht thematisiert, während andere Sachen sehr, sehr bewusst hervorgehoben werden.
Zum Schluss, Herr Erken, eine kurze Einschätzung. Das Ziel müsste ein vernünftiger, faktenbasierter Dialog über den Nahostkonflikt sein in der Schweiz. Wie kann das überhaupt noch gelingen, wenn die ideologischen Gräben gerade offenbar auch bei der jungen Generation bereits so tief ausgehoben sind? Was muss da passieren?
Also ich denke, dass es sehr, sehr schwierig ist, diese Sicht zu korrigieren, weil diese Sicht, die entstand nicht von gestern auf heute, sondern das ist eine Entwicklung in der Akademie, die man seit frühen 80er Jahren eigentlich wahrnehmen kann. Und die Radikalität ist eigentlich im Verlauf der Jahre, hat immer zugenommen. Und die Folge davon ist, dass diese Ideologen in einer ganz anderen Realität leben und sehr, sehr fest davon überzeugt sind, dass sie richtig liegen, dass ihre Analysen und ihre Meinungen korrekt sind, ohne dabei wirklich geringste Ahnung über die historischen, politischen und örtlichen Verhältnisse zu haben. Das wird sehr, sehr schwierig zu korrigieren sein. Insbesondere ist es auch schwierig, diese Korrektur vorzunehmen, weil diese Indoktrination eben an den Schulen und Universitäten erfolgt. Und wenn man da eingreifen würde, was ja sehr, sehr schwierig ist, käme sofort der Einwand, ja, das ist eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. Das ist eben auch das Schwierige daran. Die Woken haben eigentlich ihre politischen Ideologien und Forderungen zu Wissenschaft deklariert. Und weil das so ist, ist es sehr, sehr schwierig angreifbar. Und wenn man das versucht auszubremsen, entsteht sofort eine Grundrechtsdiskussion. Ja, darf der Staat überhaupt in die akademische Freiheit, in die Wissenschaftsfreiheit eingreifen und so etwas unterbinden? Und das ist eigentlich sehr, sehr geschickt gewesen, dass sie das so gemacht haben, weil es sind ganz klar politische Forderungen. Also das ist nicht dieses Kontemplative, dieses Beobachtende, was man in der Wissenschaft hat, sondern es sind eindeutige politische Forderungen für eine angeblich bessere und gerechtere Welt. Also man spricht von Advocacy-Fächern, also das ist anwaltschaftlich, diese Fächer, die wollen soziale Gerechtigkeit, so wie Sie das natürlich definieren, herstellen. Das ist sehr schwer angreifbar und ich sehe eigentlich gegenwärtig, wie sich das jetzt auch entwickelt, sehe ich da sehr, sehr schwarz, dass man hier etwas korrigieren kann. Ich denke, dass die politischen Machtverhältnisse noch deutlicher sich von den Linken abwenden müsste, damit sich da etwas ändert, weil dort, wo das geschieht, ändert sich auch die Politik. Das ist jetzt beispielsweise in Slowenien ist das, glaube ich, erfolgt. Die hatten gerade Wahlen, da ist ein Konservativer gewählt worden, der hat die Anerkennung von Palästina wieder rückgängig gemacht und hat versprochen, dass er die Botschaft seines Landes in Jerusalem haben wird. Also diese Fronten sind erhärtet und diese Ideologien, die von den Linken rezipiert worden sind, eindeutig anti-israelisch und es gibt keine Prognose, die man machen kann, dass das sich irgendwie ändern könnte. Dieser Antisemitismus wird bleiben, solange diese Fächer existieren und noch Hochkonjunktur haben. Das ist leider meine Sichtweise für die Zukunft.
Die Forderung der Jungsozialisten nach einer Einstaatenlösung für Palästina. Zu Gast war der Rechtsanwalt Emrah Erkan. Besten Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.